Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um eine Waffe, bei der Name und Wirklichkeit wirklich auseinanderklaffen.
Genau, wir sprechen über Stilett. Und ich wette, die meisten denken jetzt an zwei Sachen. Erstens, Stilettoabsätze bei Damenschuhen. Und zweitens an diese italienischen Straßengangs aus den 50er-Jahre-Filmen. Du weißt schon, Lederjacken, Pomade, Switchblades.
Oh ja, das klassische Kinoklischee. James Dean trifft Mafia-Romantik.
Und das ist interessant, weil beides, die Schuhe und das Messer-Image, hauptsächlich durchs Kino populär wurde. Die eigentliche Geschichte des Stiletts ist viel älter. Und ehrlich gesagt auch viel faszinierender.
Also, woher kommt der Name dann ursprünglich? Weil bei Absätzen denke ich jetzt nicht unbedingt an...
An Waffen? Nein, natürlich nicht. Der Name geht auf das lateinische Wort stilus zurück. Das war der... Wie erkläre ich das am besten? Der metallene Schreibgriffel der Römer.
Ein Schreibgriffel? Also so ein Stift?
Ja, genau. Die Römer haben damit auf Wachstafeln geschrieben. Die Dinger waren so 10 bis 18 Zentimeter lang, meist aus Bronze oder Eisen, und hatten vorne eine feine Spitze zum Einritzen der Buchstaben ins Wachs. Das Spannende, hinten waren sie flach, damit man Fehler wieder glatt streichen konnte.
Also quasi der erste Bleistift mit Radiergummi.
Genau das. Die Römer sagten sogar Stilum fertere, den Griffel umdrehen, wenn sie was löschen wollten. Aber hier wird's interessant. Diese Form, lang und spitz, die hat sich dann...
Zur Waffe entwickelt?
Über das Italienische, ja. Stiletto. Im frühen 16. Jahrhundert taucht das Stilett in Norditalien auf. Als Weiterentwicklung der älteren Misericordia, die schon im 14. und 15. Jahrhundert auf Schlachtfeldern verbreitet war. Eine reine Stichwaffe, verwandt mit dem Dolch, aber spezialisiert.
Was heißt spezialisiert? Wo liegt der Unterschied zum normalen Dolch?
Ein Dolch kann stechen und schneiden. Das Stilett kann ausschließlich stechen. Die Klinge ist extrem schlank, hat einen dreieckigen oder viereckigen Querschnitt. Deshalb so stabil beim Durchdringen. Und die Spitze ist, naja, fein wie eine Nadel. Das Ding zielt auf präzise Stiche in vitale Bereiche, durch Lücken in Kleidung oder Rüstung.
Das klingt chirurgisch.
Ist es auch. Die Parierstangen sind kurz und gerade, eher schlicht. Sie verleihen dem Stilett diese Kreuzform, aber praktisch bieten sie kaum Schutz. Das war primär für den Stich aus der Nähe konzipiert, weniger für formalisierten Kampf.
Sondern?
Und hier wird's philosophisch interessant. Das Stilett hatte nämlich...
Zwei völlig unterschiedliche Verwendungszwecke?
Ja, und die könnten gegensätzlicher nicht sein. Einerseits war es die perfekte Waffe für den heimtückischen Mord. Klein genug zum Verstecken, nur eine winzige äußere Wunde, leicht unter Kleidung zu verbergen, aber tödlich präzise. Schiller beschreibt in der Bürgschaft einen Dolch im Gewande, ein Werkzeug für den Tyrannenki, nein, den Tyrannenmörder.
Das klingt düster.
Ja, aber, und das ist der faszinierende Teil, das Stilett steht in der Tradition eines viel älteren Dolchtyps aus dem 13. Jahrhundert, der Misericordia, Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit? Bei einer Mordwaffe?
Als Gnadengeber. Es diente dazu, schwer verwundete Gegner auf dem Schlachtfeld von ihrem Leiden zu erlösen. Ein präziser Stich durch Rüstungslücken, Visier, Hals, Achsel, wenn es medizinisch keine Rettung mehr gab. Die schmale, dreikantige Klinge war perfekt dafür. In einer Zeit, wo schon eine Beinamputation qualvoll endete.
Das ist tatsächlich zum Nachdenken. Dieselbe Waffe... Einmal für den Mord, einmal für die Gnade.
Bei keinem anderen Messer liegen Heimtücke und Barmherzigkeit so dicht beieinander. Und genau das macht das Stilett so faszinierend, weit über das Kinoklischee hinaus. Im frühen 16. Jahrhundert passiert etwas Interessantes in Norditalien. Stadtstaaten wie Venedig, Mailand, Florenz, die sind durch den Orienthandel steinreich geworden. Und mit dem Reichtum kamen, Probleme.
Welche Art von Problemen?
Politische Intrigen, Machtkämpfe zwischen Adelsfamilien, ständige Rivalitäten. Die Städte waren eng, die Gassen dunkel und überall lauerten potenzielle Feinde. Dazu kam das Söldnerwesen, die Condottieri, professionelle Söldnerführer, die ihre Truppen an den Meistbietenden verkauften.
Also eine ziemlich volatile Situation.
Und genau in diesem Umfeld entsteht das Stilett als spezialisierte Waffe. Klein genug zum Verstecken unter dem Gewand, präzise genug für einen gezielten Stich. Viele Städte haben es später verboten, aber die Verbote waren praktisch wirkungslos.
Weil man es so leicht verstecken konnte?
Die Kreuzform half sogar dabei. Die kurzen, geraden Parierstangen gaben dem Stilett diese symbolische Form, aber praktisch waren sie kaum mehr als Dekoration. Das Ding war für verdecktes Führen geradezu wie gemacht.
Aber jetzt kommt der Teil, der mich wirklich beschäftigt. Du hast Misericordia erwähnt. Barmherzigkeit. Wie passt das zu einer
Mordwaffe? Genau. Diese Tradition des Gnadengebers oder Gnadgotts, wie die Misericordia im deutschen Sprachraum auch hieß, ist viel älter. Sie stammt aus dem 13. bis 15. Jahrhundert, als Ritter sie für den Gnadenstoß verwendeten, um verwundeten Gegnern das Leiden zu ersparen. Eine völlig andere Funktion.
Eine barmherzige Funktion?
Stell dir das mittelalterliche Schlachtfeld vor. Ein Kämpfer liegt schwer verwundet, multiple Verletzungen, vielleicht ein zerschmettertes Bein, offene Wunden. Die Medizin der Zeit konnte da, also ehrlich gesagt, praktisch nichts ausrichten.
Schon eine Amputation war damals ja extrem riskant.
Äußerst schmerzhaft und sie machte den Menschen zum Krüppel. Ohne Betäubung, ohne Antibiotika, ohne Hygiene im modernen Sinn. Vielfache schwere Verletzungen führten zu einem qualvollen Sterben, das sich über Stunden oder sogar Tage hinziehen konnte.
Und das Stilett?
Kürzte dieses Leiden ab. Ein chirurgisch präziser Stich durch eine Rüstungslücke, um den Verwundeten von seinen Qualen zu erlösen. Der Gnadengeber. Der Name beschreibt die Funktion perfekt.
Das regt wirklich zum Nachdenken an. Ein und dasselbe Werkzeug für den Mord und für die Barmherzigkeit. Wie wurde das damals eigentlich ethisch gesehen?
Das ist eine spannende Frage. In der Ritterkultur war der Gnadenstoß, ethisch komplex. Einerseits konnte er als Barmherzigkeit gelten, um Leiden zu beenden. Andererseits, ein adliger Gegner war lebend oft wertvoller, Stichwort Lösegeld.
Und die Kirche? Die hatte doch sicher was dazu zu sagen.
Es ist kein explizites kirchliches Verbot überliefert. Die Praxis war zu verbreitet, zu praktisch notwendig. Die Kirche betonte natürlich das Tötungsverbot. Aber der Gnadenstoß bewegte sich in einer Grauzone. Die Absicht war entscheidend. Barmherzigkeit oder Mord? Das wurde dann in der Beichte im Einzelfall geklärt.
Es kam auf die Absicht an?
Die Absicht war entscheidend. War der Gnadenstoß aus Mitgefühl oder aus Grausamkeit? Aus Barmherzigkeit oder als Rache? Das unterschied den ehrenhaften Akt vom Mord. Die Waffe selbst, die Misericordia, war für den gezielten Gnadenstoß gedacht. Typischerweise durch Lücken in der Rüstung, am Hals, unter dem Visier. Schnell, effektiv, möglichst schmerzlos.
Das wirft interessante Parallelen zu modernen Diskussionen auf. Würdevolles Sterben, selbstbestimmtes Ende, natürlich in einem völlig anderen Kontext.
Absolut. Und man muss vorsichtig sein mit solchen Vergleichen. Aber der Grundgedanke, dass es Situationen gibt, in denen der Tod die Erlösung vom Leiden sein kann, der war damals bereits präsent. Nur eben auf dem Schlachtfeld, nicht im Hospiz.
Und interessant ist ja auch, die Waffe wurde nach der barmherzigen Funktion benannt, nicht nach der heimtückischen. Misericordia. Als ob das die primäre Bestimmung war.
Das könnte tatsächlich stimmen. Wobei, Historisch gesehen entstand das Stilett ja in den dunklen Gassen der Städte, wo es zunächst zum
Werkzeug der Intrige,
Heimtücke und auf dem Schlachtfeld, da konnte dasselbe Stilett zum Gnadengeber werden. Genau diese Spannung zwischen Barmherzigkeit und Mord macht das Stilett historisch so einzigartig.
Die Form blieb gleich, aber die Bedeutung wandelte sich komplett.
Und um 1600 war das Stilett auf seinem Höhepunkt. Die Verbote in italienischen Städten zeigen ja, wie weit verbreitet es war. 50 Jahre später geriet es dann aus der Mode. Aber nicht, weil es unwirksam war, sondern weil sein Ruf zu belastet war. Die Rüstungen dieser Zeit, vor allem Plattenpanzer, hatten Schwachstellen und das Stilett war perfekt dafür. Lücken an Gelenken, unter dem Visier. Auch gegen Kettengeflecht war es wirksam, besonders wenn das beschädigt oder schlecht vernietet war.
Weil die Klinge so schmal ist?
Die schlanke, spitze Klinge kann einzelne Ringe aufhebeln oder zerstören, besonders bei schlechterer Qualität oder unter Spannung. Wo ein breiter Dolch hängen bleibt, findet das Stilett eher seinen Weg. Und das Tückische daran, die Wunde nach außen war winzig, kaum sichtbar.
Aber nach innen?
Höchst wirkungsvoll. Ein präziser Stich ins Herz und die äußere Verletzung ist klein und leicht zu übersehen. Sie verrät nicht das Ausmaß der inneren Schäden. Das machte das Stilett zur perfekten Waffe für den unehrenhaften Mord.
Unehrenhaft? Das ist ein interessanter Begriff. Was galt denn als ehrenhaft bei Waffen?
In der Renaissance war Ehre eng mit dem offenen Kampf verbunden. Ein Duell, bei dem beide Gegner sichtbar gegenüberstehen, mit festgelegten Regeln. Der Parierdolch zum Beispiel, der gehörte zur ehrenhaften Duellkultur. Man nutzte ihn zur Abwehr, im offenen Schlagabtausch.
Und das Stilett war das genaue Gegenteil.
Es war die Waffe der Verschwörer, der Assassinen. Keine offene Konfrontation, sondern der Stich aus dem Verborgenen. Die italienischen Stadtstaaten waren voll von politischen Intrigen und das Stilett wurde zum Symbol für diese Hinterzimmerpolitik, könnte man sagen.
Deswegen auch die Verbote?
Die kamen schon Mitte des 16. Jahrhunderts. Venedig machte 1547 den Anfang, dann Florenz 1550, Rom 1555, Mailand 1560. Richtige Welle an Verboten. Die Blütezeit war dann um 1600 und etwa 50 Jahre später geriet es in Vergessenheit. Die Verbote kamen also lange vorher.
Aber wenn es so leicht zu verstecken
war, dann konnte man die Verbote umgehen. Das Stilett war geradezu gemacht für verdecktes Führen. Klein genug für den Ärmel, den Stiefelschaft, unter dem Gewand.
Das erinnert mich an Schillers Bürgschaft.
Der Dolch im Gewande. Gleich zu Beginn des Gedichts, der Tyrannenkiller wird entlarvt. Schiller kannte diese Symbolik genau. Die versteckte Waffe als Werkzeug des politischen Mordes.
War das ein reales Problem? Attentate mit solchen Waffen?
Absolut. Und interessanterweise zeigt ein viel späteres Attentat dieselbe Logik. Bei der Ermordung von Kaiserin Elisabeth, Sisi, 1898 in Genf, da nutzte der Attentäter eine zugespitzte Feile.
Eine Feile?
Dasselbe Prinzip. Schmal, spitz, leicht zu verstecken. Die Wunde war so klein, dass Sisi zunächst gar nicht merkte, wie schwer sie getroffen war. Sie lief noch weiter, bevor sie zusammenbrach.
Das ist tragisch. Und es zeigt, wie effektiv diese Art von Waffe sein kann.
Aber jetzt kommt der überraschende Teil. Das Stilett hatte nämlich noch eine völlig andere Verwendung. Und die hat nichts mit Mord zu tun.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Artilleristen. Die trugen Werkzeuge bei sich. Kleine Eisenstifte. Und zwar nicht als Waffe gegen Menschen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Sondern?
Sabotage. Wenn eine Kanone in Feindeshand zu fallen drohte, wurde das Zündloch vernagelt, also mit einem Eisenstift oder Nagel verstopft. Mit dem Hammer reingetrieben, dann den Kopf abgebrochen. Das Zündloch ist der kleine Kanal, durch den das Feuer an die Pulverladung kommt. Verstopft man den mit so einem abgebrochenen Stift,
ist die Kanone unbrauchbar.
Nur mit aufwendiger Nachbearbeitung konnte man sie wieder nutzen. Der abgebrochene Stift steckte bündig im Metall, da war nichts mehr zum Greifen. Das war damals ein erheblicher Aufwand. Harter Stahl, der sich im weicheren Bronze- oder Eisenlauf verkeilt hat.
Das ist clever. Das Werkzeug opfern, um dem Feind eine viel wertvollere Waffe zu nehmen.
Es zeigt, wie ähnliche Prinzipien in verschiedenen Kontexten Anwendung fanden. Die Eigenschaften, die das Stilett zur heimtückischen Mordwaffe machten, die schlanke Klinge, die Präzision, finden sich auch in den Sabotagewerkzeugen der Artillerie wieder.
Also Barmherzigkeit auf dem Schlachtfeld und Heimtücke in der Politik. Zwei völlig gegensätzliche Funktionen. Und ähnliche Prinzipien fanden sich auch bei der Artilleriesabotage.
Und alle basieren auf denselben physischen Eigenschaften. Die nadelspitze Klinge, der dreieckige Querschnitt, die kompakte Größe. Form folgt Funktion. Aber dieselbe Form ermöglicht völlig unterschiedliche Funktionen.
Das macht das Stilett wirklich einzigartig unter den Blankwaffen.
Diese einzigartige Dualität zwischen Gnade und Heimtücke ist es, was das Stilett so besonders macht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man heute mit so einem Stilett?
Im Kampfsport wird es ja wohl kaum verwendet.
Definitiv nicht. Und das hat gute Gründe. Das Stilett ist schon in ungeübter Hand eine gefährliche Waffe. Aber fürs kontrollierte Training, für moderne HEMA oder Fechten ist es wenig geeignet. Da sind Parierdolche viel gängiger.
Weil es nur stechen kann?
Das Stilett eignet sich kaum für Defensivtechniken. Das Ding ist primär eine Angriffswaffe. Im Fechten ist es dem Parierdolch technisch komplett unterlegen. Der Parierdolch kann parieren, abwehren, das Schwert des Gegners binden. Das Stilett ist hauptsächlich zum Stechen gebaut.
Also fehlt die defensive Komponente weitgehend.
Und bei mittelalterlichen Kampfsportarten werden offene Kampfformen geübt. Ehrlicher Schlagabtausch, Technik gegen Technik. Das Stilett passt da nicht rein. Es wurde für den verborgenen Stich konzipiert, nicht für den offenen.
Kampf. Die heimtückische Waffe im ehrlichen Sport.
Das widerspricht sich fundamental.
Und trotzdem gibt es Sammler, die sich dafür interessieren?
Gerade weil es keine praktische Verwendung mehr hat, wird es zum reinen Geschichtsobjekt. Man sammelt es nicht, um damit zu trainieren. Man sammelt es wegen der Geschichte, die es erzählt.
Und die Geschichte ist wirklich vielschichtig, würde ich sagen.
Das trifft es. Der Name allein, Misericordia, Barmherzigkeit, erzählt schon eine komplette Geschichte. Und dann die andere Seite, der heimtückische Mord, die politischen Intrigen.
Das finde ich eigentlich das Faszinierende an...
An dieser Waffe? Die Dualität?
Genau. Die Gegensätze, die in einem einzigen Objekt vereint sind. Barmherzigkeit und Heimtücke. Gnade und Mord. Das ist philosophisch betrachtet ziemlich einzigartig.
Diese Dualität ist unter Blankwaffen einzigartig. Ein Schwert kämpft offen. Ein Dolch kann vieles sein. Aber das Stilett wurde für zwei völlig gegensätzliche Zwecke konzipiert.
Den Verwundeten erlösen oder den Ahnungslosen ermorden.
Dieselbe Form, dieselbe Funktion. Ein präziser, tödlicher Stich. Aber die Bedeutung dahinter könnte unterschiedlicher nicht sein.
Das sagt auch viel über uns als Menschen aus, dass wir Werkzeuge erschaffen, die
sowohl das Beste als auch das Schlechteste in uns widerspiegeln.
Die moralische Bewertung liegt nicht im Objekt. Sie liegt in der Absicht dessen, der es führt.
Und genau das macht das Stilett für Sammler und Historiker so interessant. Es ist, wie soll ich das ausdrücken, ein Spiegel seiner Zeit. Der Renaissance mit all ihren Widersprüchen.
Kunst und Mord. Humanismus und Intrige, Fortschritt und Brutalität.
Das Stilett vereint all das in einer eleganten, tödlichen Form. Es lädt zum Nachdenken ein, weit mehr als die meisten anderen Waffen.
Vielleicht ist das der beste Grund, sich damit zu beschäftigen. Nicht als Waffe, sondern als Geschichtsobjekt. Als Ausgangspunkt für Fragen über Ethik, Ehre und Menschlichkeit.
Wer mehr über solche faszinierenden historischen Themen erfahren möchte, auf battlemerchant.com findet ihr einen Blog mit vielen weiteren Artikeln. Nicht nur zu Waffen, sondern zur gesamten Bandbreite mittelalterlicher Geschichte.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Vom römischen Schreibgriffel zur Misericordia. vom Gnadengeber zur Mordwaffe und heute zum nachdenklichen Sammlerstück.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Bis dahin, bleibt neugierig.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.